da sind wir wieder. Frei von Grobstreck, Episode 27.
Grüß Gott.
Ja. Schön, dass du da bist, Jörg.
Ja, immer noch. Wir haben uns ja heute schon eine Weile gesehen, lieber Dietmar. Wir sind schon warm gequatscht, wie ihr vielleicht merkt.
Ja, wir sind in der Winothek Weinkorb und nicht draußen im Grün.
Nee, ausnahmsweise mal nicht. Wir hatten ja Damenbesuch bis vor ein paar Minuten und haben dann entschieden, wir nehmen gleich, weil wir eben so voll geladen sind mit Themen und Energie, nehmen wir gleich das zweite Thema auf. Ne?
Jetzt hast du es verraten.
Ja, natürlich.
Ein Mythos ist gebrochen.
Genau. Mit was? Mit dem Damenbesuch oder was meinst du?
Nein, dass wir einfach hintereinander zwei Stück aufnehmen.
Ja, natürlich, das kann man doch erfahren. Ne? Wir sind ja auch irgendwo Menschen, die effektiv arbeiten wollen, ne? Und Ergebnisse präsentieren wollen. Und wenn du schon hier bist bei uns im Remstal, im Weinkorb, dann nutzen wir natürlich auch die Infrastruktur. Ne?
Ganz klar.
Ob das ein kleiner Sekt schon war an dem heutigen Tag mit der Beate Schmidt-Menig von Ökofeen oder ne? Noch eine kleine Erfrischung zwischendurch. Das ist schon, liegt schon drin hier im Weinkorb.
Ja, wie ich immer so schön zu sagen kriege, ist auch ein bisschen Männer-WG, ne?
Also, absolut richtig.
Wenn wir das Ding hier kapern und für ein paar Stunden gehört uns der Laden. Das
uns ist ein bisschen schon raussetzen, kleine Mittagspause machen und dann eben nochmal einen Podcast aufnehmen, ja?
Ja, und da seid ihr jetzt in unserem 27. Podcast.
Genau. Schon wieder Hochsommer, ne, kann man sagen, um die Jahreszeit. Und vielleicht als kurzer Rückblick, also mit Beate Schmidt-Menig von Ökofeen, ganz tolle Infos. Wir haben uns ja riesig gefreut, dass wir eine Dame mal zu Gast hatten hier in der Winothek am Tisch und sie natürlich auch ein Spitzenthema mitgebracht hat. Mit Pelletheizung, moderne Holzheizung, im Grunde die ganze regenerative Energiesystemseite mittlerweile abdeckend mit einer eigenen Wärmepumpe, hat sie auch erzählt, dass das mit einem Kooperationspartner gemeinsam fertigen in Österreich, in der Zentrale. Also diese große Gedankenwelt der grünen Energietechnik aufmachen, so wie wir das auf dem Stückle, ne, in Episode 25 ja auch gedacht haben, mit der Biomasse, mit der Solarenergie etc. pp., mit der Wärmepumpe nicht zuletzt. Und da hatten wir, glaube ich, eine absolute Vorreiterin, Vorkämpferin, wollte ich sagen, für diesen Ansatz.
Mit einer Wahnsinns-Innovationskraft. Ne? Also das hat mich am meisten beeindruckt, wirklich diese hohe Innovationskraft, regelmäßig, ständig das Produkt weiterzuentwickeln, weiter zu verfeinern, vorne dabei zu sein.
Genau, die Brennwerttechnik war ein Beispiel, die Pellet-Brennwerttechnik, die sie etabliert hatten 2005, ne? 20 Jahre Jubiläum für diese Technologie durften wir erfahren. Wie du sagst, dann gab es die Nachahmer, ja, die da mehr schlecht als recht vielleicht auch damit klarkamen. Spannend, auch wenn es ein relativ kleines Thema ist im Markt, zugegeben, die Pellet-Brennwerttechnik verbunden mit einem KWK-Aufsatz, mit dem Stirling-Motor, dass man eben Strom-Wärme, Wärme-Strom machen kann. Auch, wie du sagst, Innovation pur. Hat nicht jeder. Das Thema hat eigentlich gar keiner außer Ökofeen. Kann man sich auch mal anschauen. Mich hat das damals, ich habe es erzählt, in der letzten Folge auch sehr, sehr abgeholt, weil ich es so nicht erwartet hatte. Und wie Beate sagte, es gibt Menschen und Häuslebesitzer, die sich das einfach mal reinstellen. Es kostet eine Stange Geld, das ist auch klar. Einfach, weil sie das gerne haben und gerne testen wollen. Aber nicht einfach so und als solitär. Als Technik, sondern in einem integrativen Energiesystem. Mit PV, ne, ist jetzt ausgeführt, mit Batterie, damit das eben sinnvoll ist. Am besten noch mit einer Wärmepumpe. Und da kannst du natürlich schon von einem autarken Energiesystem sprechen, ne, wenn man so möchte. Also sie hat das wunderbar ausgeführt, mit einer ganz tollen Historie auch, mit einer genialen Geschichte rund um ihren Werdegang.
Echt und mit geflasht. 5 Flaschen Bier.
Ja, die wir nicht getrunken haben.
Nicht alle. Also das dann, wir wussten ja, dass wir heute nochmal mit euch reden wollen, deswegen.
Das hat es nicht geschafft, aber ich war geflasht.
Aber schön, ihre Entwicklung, ihr Leben anhand von Bierflaschen zu präsentieren, war schon super außergewöhnlich und eine ganz fantastische Idee.
Und auch der Werdegang politisch, das war mir so nicht bewusst. Und das macht es natürlich auch aus. man merkt ihr vertriebliches Engagement und so weiter, ihre Expertise in dem Bereich. Also die bringen bei Ökofen damit die Pelletheizung und natürlich dann der erneuerbaren Energienhybrid, das war ja auch ein Thema, mit Wärmepumpe in Kombination schon gut voran. Also da Gratulation. Ja, mal schauen, was der Marco Meyer dazu vielleicht auch sagt.
Dann hören wir doch jetzt mal Meyers Meinung.
Meyers Meinung. Praxischeck auf dem Weg zur Arbeit.
Servus Jörg, servus Dietmar. Guten Morgen auch von mir aus dem Auto. Weg zur Arbeit. Schön, dass ihr jetzt auch mal jemand aus der Biomasse-Fraktion eingeladen habt, dass die auch mal zu Wort kommen dürfen, dass man nicht immer nur über die Elektrifizierung spricht, sondern auch mal über die Biomasse. Einer von zwei wichtigen Energieträgern in Deutschland, meiner Meinung nach. Wenn wir es genau nehmen, wahrscheinlich die einzigsten zwei Energieträger, die zukunftsfähig sind. Warum behaupte ich das? Ich denke, das Einzigste, was uns nach vorne bringt und weiterbringt, ist, wenn wir uns unabhängig machen können vom Ausland, was die Energieversorgung anbelangt. Und Strom bzw. Elektrifizierung und Biomasse sind die einzigen zwei Energieträger, die wir in Deutschland selber herstellen können, in ausreichender Menge. Und das müssen wir einfach forcieren und da müssen wir dranbleiben. Und da ist es dann gut, wenn dann so Firmen, Ökofen, KWB, Fröhling, wie sie alle heißen, da vorne mit dabei sind und da Entwicklungen machen. Und da muss ich auch sagen, da muss ich ihr komplett recht geben. Sie hat es auch angesprochen. Ich finde es krass im Vergleich zu großen Systemherstellern aus Deutschland, wie gut die Regler, wie was du alles machen kannst, wie innovativ auch die Regelungstechnik auf deine Kessel ist. Da haben große Heizungshersteller in Deutschland bei Öl und Gas, bei Wärmepumpen noch keinen farbigen Touchregler gehabt, sondern war alles noch mit Drehrädchen und Knöpfen. Da gab es schon bei den Pelletkessel schon farbige Touchregler, auf denen ich Software-Updates machen kann. Als Handwerker, das kriegt bestimmte große Heizungshersteller, kriege ich das heute noch nicht nach, dass ich als Kundendienstmonteur draußen ein Update machen kann auf meinen Regler, wenn sich irgendwas ändert. Deswegen muss ich echt sagen, die Innovations- und die Schaffenskraft, muss ich sagen, Respekt, und das ist auch super und das ist auch gut. Da kommen wir auch weiter. Was auch immer wieder vergessen wird oder vernachlässigt wird, ist das Wort Hybrid im Kontext mit Biomasse. Mir geht immer, wenn man von Hybrid spricht, geht man immer von Gas und der Wärmepumpe oder von Solarthermie aus. Und das ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, vielleicht der falsche Weg sogar. Im Prinzip müsste man wirklich hergehen und sagen, gut, warum kann ich nicht die zwei Sachen, die zwei Vorteile von beide Vereine, von beide Energieträger, von der Elektrifizierung, das heißt von der Wärmepumpe und vom Pelletkessel, heißt von der Biomasse, warum kann ich die zwei Stärke nicht vereinen? Und die Stärke, ganz klar, vom Pelletkessel sind einfach im Winter, wenn ich hohe Leistung, viel Temperatur, die habe ich beim Pelletkessel einfach. Und im Sommer, da brauche ich dann den Pelletkessel nicht starten, was ja mehr oder weniger schon ein bisschen ein Aufwand ist, den Pelletkessel zu starten, bis der hochgefahren hat. Das ist einfach der Nachteil vom Pelletkessel. Da kann ich dann die Wärmepumpe nutzen. Das große Problem an der Hybridgeschichte bei der Biomasse sind einfach die Kosten. Wenn ich so für ein Familienhaus rechne, ist der Pelletkessel mindestens 10.000 Euro noch mal teurer wie die Wärmepumpe. Und das ist das, was ein bisschen auch das Hemmnis auf dem Markt im Moment ausgelöst hat. Oder es wird gerade wieder ein bisschen besser. Aber auch die Förderungen sind zurückgegangen, die Kosten sind aber mehr oder weniger blieben. Und einfach immer noch höher. Und da geht viele Leute mittlerweile in die kleine Leistungsklasse, einfach auf die Wärmepumpe. In die große Leistungsklasse oder größere Leistungsklasse. Und die Wärmepumpe dann einfach unglaublich teuer war oder unglaublich riesig, vor allem auch, wo es dann auch um viel warmen Wasserbedarf geht, da ist dann der Pelletkessel wieder meiner Meinung nach klar im Vorteil. Und was auch wirklich beeindruckend ist, wie viel Gedanken sich die Pelletkesselhersteller oder allgemein die Biomassehersteller machen, was Energieoptimierung, Regelungstechnik anbelangt. Wenn man jetzt da mal von Ökofen weggeht, mal auf KWB bezogen, mit ihrer KLI, mit ihrem Energiemanagementsystem, wo ich im Pelletkessel nur das Energiemanagementsystem auf dem Pelletkessel ohne Solar, ohne Wärmepumpe, ohne PV mit draufsetze, kann ich bis zu 7% Brennstoff nochmal einsparen. Nur durch cleveres Ein- und Ausschalten, wann kommt die Temperatur hoch, reicht es meinem Pufferspeicher noch. Und wenn ich das dann noch habe mit einer PV-Anlage, mit Heizstab bzw. mit einer Wärmepumpe, die ich über die Knie regeln kann oder über das Energiemanagementsystem, dann sind wir wirklich am Punkt, wo man wirklich energieeffizient und optimiert die beide Welten perfekt verbinden kann, Elektrifizierung und Biomasse. Und ich denke, das muss in die kleine Leistungsklasse nicht unbedingt, aber so ab 3-, 4-, 5 Familienhaus ist das Ziel, wo wir hinkommen müssen, um uns unabhängig von Öl und Gas zu machen und auch wirklich CO2-neutral unterwegs zu sein in Deutschland. Schön, dass mal jemand von der Biomasse-Fraktion da war, hat mir gut gefallen. In diesem Sinne, Männer, weitermachen, wir hören uns.
Mayas Meinung. Praxischeck auf dem Weg zur Arbeit.
Ja, Marco, so kennen wir ihn.
Ja, natürlich. Wie halt sein der Schnabel gewachsen ist. Ein Freund der Pelletheizung, ein ja, Verfechter auch der Holzheizung. Wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen, ist eben auch hier regional sehr ausgeprägt. Ölheizungstausch, ne, gegen Pelletheizung, das ist schon sein, auch unter anderem sein Leib- und Magenthema. Und von daher ist es nicht verwunderlich, dass er da auch gerne mal eine Lanze bricht für die moderne Holzenergie. Das ist ganz klar. Wir haben viel gehört von Beate zu dem Thema, ne, Vergleich mit schlechteren Technologien, zum Thema Feinstaub etc. Und da kann die Holzheizung, wenn sie richtig installiert ist, geplant ist und betrieben wird, auch mit dem richtigen Rohstoff. Ich meine, beim Pellet solltest du auch gucken, dass du ein richtiges, ordentliches Pellet nimmst. An der Stelle kann da einen Unterschied machen und kann dann eben auch zu einer Dekarbonisierung beitragen, ist völlig klar.
Jo. Ja, absolut. Und wir sind ja hier auch im richtigen Bundesland, weil sie hat ja auch gesagt, dass ja Bayern und Baden-Württemberg schon so die stärksten Länder sind, was Holzenergie betrifft.
Genau. Das ist eben dem Thema begründet, dass man weiß, die moderne Holzheizung, wir reden da über Zentralheizungskessel, die eben aus Oberösterreich stammen. Das ist eigentlich die Wiege der modernen Holzheizungstechnik. Mhm. Ob das Pelletkessel sind oder Hackgutkessel oder eben auch der Stückholzkessel oder Kombikessel. Das ist eben auch verortet in Oberösterreich. Ja, Grieskirchen und so weiter, das ist alles so die Ecke. Und das diffundiert und tröpfelt natürlich über Bayern, über den süddeutschen Raum nach oben. Das hat Beate Schmidt-Medig ja auch gesagt. NRW, wo sie sich politisch auch ausgetobt hat eine Zeit lang, war ja da eigentlich noch unbefleckt. Und da gibt es natürlich auch Chancen. Gibt es ja auch viele Gebiete mit entsprechendem regionalen Rohstoff, mit Holz etc. Das brauche ich dir nicht erzählen, dass es da Waldgebiete
zwischen
gibt.
Zwischen Eifel und Hunsrück.
Ja.
Von ja, daher. Soll so sein, ja.
Aber halt auch die Unterscheidung nochmal zum Kaminofen und zum Einzelofen irgendwo im Raum, den muss man halt immer wieder ziehen. Das tun wir auch im Heizungsjournal sehr, sehr deutlich. Es sind unterschiedlichste Qualitäten und wir haben in der letzten Episode auch von Ökofen einiges gehört zur Qualität, zu diesen immer ja tieferen möglichen Feinstaubemissionen, ne, die ja jetzt irgendwann an der Messbarkeitsgrenze technisch im Betrieb draußen in der Praxis im Feld liegen. Du kannst dann natürlich Apparaturen mitnehmen, aber du wirst nicht mehr viel messen bei einem ordentlich installierten, ordentlichen Qualitätsprodukt im Keller. Klar, der Einzelofen, der einfach mit Schrott betrieben wird, da kommt Schrott raus, Dietmar. Und das Gleiche haben wir bei Daten und bei anderen Themen. Shit in, shit out. Ja, das ist leider die Wahrheit. Und so ist das Leben.
Ja, dann möchte ich dir gratulieren.
Jetzt, okay.
Harte Schnitte.
Jetzt kommt's.
Ja, integrale Planung. Deine Fachzeitschrift. Wozu soll ich dir sonst gratulieren?
Ich dachte, später der Geburtstagsgruß oder sowas. Nein.
Was, ein Wink und Zaunpfahl.
Ja,
ich hatte mich gemeldet.
Ja, vielen
Dank. Aber zu 10 Jahre integrale Planung habe ich noch gar nichts gesagt.
Das stimmt. Ja.
Und? Warst du deiner Zeit voraus damals?
Ja, wir können nachher nochmal einen Sekt trinken und bling bling machen. In der Tat, da sind wir auch richtig stolz drauf. Also vielen Dank für die Blumen, Dietmar.
Die gnadenlose Einleitung.
Ja, der 10. Geburtstag unserer Edition Integrale Planung. Im Untertitel heißt sie ja nachhaltiges Bauen, energieeffizientes Handeln. Sehr sperrig das Ganze. Wir nennen sie Integrale Planung. haben ja 2015, jetzt muss man genau sagen, eigentlich im November 2015 aus der Taufe gehoben. Jetzt haben wir ja Juni 2025, haben also die 11. Ausgabe präsentiert und den 10. Geburtstag gefeiert. Und ich muss dir sagen, die Zeit, ne, fließt eh relativ schnell, aber integrale Planung als solche, da haben wir eine echte Marke geschaffen, das kann man schon sagen, ohne Übertreibung. Warum kam das damals? Weil wir eben gemerkt haben, ich sag jetzt mal, allein in der Hardware, in der Heizungswelt, ne, sehr produktschwanger das Ganze, kommen wir nicht so richtig weiter. Also wir haben dann überlegt, wie wir auch die Leserschaft, Architekten, Fachplanungsbüros eben unterstützen können in der digitalen Transformation. Und da haben wir gesagt, wir versuchen mit der integralen Planung einfach einen dahingehend neuen, schönen Titel aufzulegen, der das ganze Thema Building Information Modeling, was damals, also BIM, was damals komplett die Blase war, was durch die Decke ging, das auch irgendwo einzufangen und zu sortieren, auch für die Anwendbarkeit draußen, beim Planer, aber auch beim großen Anlagenbauer. Weil denk nur mal an Alois Müller und an Markus Schramm, an unsere Episode damals. Es war ja für die auch maßgeblich ein Treiber, integral im besten Sinne zu arbeiten. Das hat uns ja der Markus damals auch ins Heft geschrieben. Na, also über alle Gewerke hinweg. Mhm. Schön koordiniert gearbeitet und so weiter. Und dann haben wir gesagt, da fehlt irgendwas. Wir haben einen Missing Link. Wir haben viele Technologien, immer komplexere TGA auch. Und immer wichtigere, immer bedeutungsschwerere technische Gebäudeausrüstung. Also positionieren wir uns da mit der integralen Planung. Aber eben auch ganz klar mit dem Thema Bau und Betrieb. Dieser Dreiklang war uns besonders wichtig. Wir planen solide, dann wird solide gebaut, installiert und nachher auch solide betrieben. Also Effizienzthemen, die da mit reinspielen. Ne? Stichwort Heizungsjournal, wo wir vielfach über Effizienz da reden und publizieren. Genau, da haben wir einfach gesagt, jo, tschakka, die Welt braucht da so eine Fachzeitschrift. Und die hat sich bis dato einfach sauber entwickelt. Sie ist immer nach wie vor ein Printmagazin, was einmal im Jahr erscheint. Es war jetzt eben Ende Mai wieder soweit, unser Jubiläumsheft. Aber es ist trotzdem eine extreme Veränderung hat da stattgefunden, auch wenn die Zeit schnell vergangen ist. Inhaltlich hat sich das Blatt gedreht.
Darauf trinken wir erstmal einen.
Ich brauche mal kurz einen Schluck aus der Pulle.
Wir trinken nur Wasser. Wir hatten heute schon genug.
Der Rachen ist etwas trocken, dank Heuschnupfen. Das bleibt auch nicht aus in der Jahreszeit. Genau, also das Blatt hat sich gewendet dahingehend, dass die Inhalte verschoben sind. Also da, wo vor 10 Jahren noch BIM und Software-Themen an vorderster Stelle standen, stehen heute ganz andere Dinge im Vordergrund. Also vor allem das Thema Nachhaltigkeit, aber nicht so im Sinne von Greenwashing. Auch dazu haben wir einen ganz tollen Artikel im Heft von meiner Kollegin aus dem Klimajournal, von der Bettina Gebauer, die sich Gedanken gemacht hat, ja, was heißt denn eigentlich Greenwashing? Wie beschäftigen wir uns auch in der Branche damit? Es geht um Nachhaltigkeit im besten Sinne, dass ein Gebäude einfach wertig gebaut ist. Und das fängt natürlich bei der Planung an, beim ersten Pinselstrich. Wir hatten es ja gerade auch, Dietmar, im Vorgeplänkel, beim Warmreden zum Podcast. Der erste Strich, ne, ob das jetzt digital ist oder analog, entscheidet über eine Nutzbarkeit später. Ne. Laufe ich 7 Meter aufs Klo vom Bett oder 14 Meter? Das sind planerische Entscheidungen. Und am Ende sind das auch Nachhaltigkeitsthemen. Wie viel Material verbaue ich denn von was? Wie ist die Technik beschlagen und so weiter? Das sind dieser Riesenkontext Nachhaltigkeit. Logisch, ohne Daten läuft da natürlich nichts. Aber das ist der Unterschied, den ich meinte. Vor 10 Jahren war BIM der heilige Gral. Ne? Ich habe häufig auch geschrieben, der Selbstzweck.
Es wurden der Selbstzweck und nicht die Nutzung. Weil ich denke, Nachhaltigkeit für mich oder Nachhaltigkeit generell ist ja auch die lange Qualität der Nutzung oder die einfache Umnutzung oder dass heute schon die Umnutzung mitgedacht wird. Ja. Auch die Qualität der Produkte, die verbaut werden, ist natürlich Nachhaltigkeit. Und das geht vom technischen Gerät bis zu Echtholz, Sichtbeton oder dergleichen, die keine weitere Bearbeitung brauchen. Das sind ja alles Aspekte der Nachhaltigkeit, die aber den Fokus ja so stark auf die Nutzung legen.
Ja.
Und ich hatte auch den Eindruck, als nichts an BIM vorbeiging, konnte man eigentlich planen, was man wollte. Hauptsache es war BIM geplant.
Genau. Und möglichst schwer, also detailscharf, möglichst groß. Und deswegen meine ich Daten. Daten alleine sind da schwierig. Dass man jetzt sagt, ja, die BIM-Blase ist geplatzt, würde ich mich auch vorhüten. Sie spielt auch in der aktuellen Ausgabe der integralen Planung eine Rolle, das Stichwort, aber halt alles so ein bisschen gesetzter.
Aber du kennst meinen Schwerpunkt dazu. Ich sage dann immer, vielen Themen tut das gut.
Ja.
Auch unserem lieben Thema Heizung tut es eigentlich nur gut, wenn es gar nicht zu viel diskutiert wird, sondern sinnvoll gemacht wird. Und bei BIM, glaube ich, auch ist es genau das Gleiche. Viele hatten auch das Gefühl, sie müssen jetzt damit arbeiten oder sie müssen sich da einbringen. Und ich glaube, das tut dem ganzen Thema tut es viel besser, dass es ganz normal wird, nicht so hoch aufgehangen wird, genutzt wird, halt in einer sinnvollen Weise und nicht des Selbstzwecks wegen. Ja. Ja. Deswegen, ich denke auch, BIM ist nicht weg, aber BIM ist einfach vielleicht auf eine gute Größe eingedampft.
Hat sich normalisiert.
Ja.
Definitiv. Auch, dass es eine Methodik ist, eine Denk- und Arbeitsweise und kein Stück Software, was man bestellen kann. Die Erkenntnis ist, denke ich, auch durchgedrungen. Dennoch, in unserer Jubiläumsausgabe mit Rückblick 10 Jahre integrale Planung haben wir natürlich auch derartige Beiträge drin. Na, was war denn? Was ist denn mit den sogenannten Early Adoptern passiert, die früh auf den BIM-Zug aufgesprungen sind? Oder was ist mit denen passiert, die vielleicht da abgewartet haben, weil Kostengründe zum Beispiel im Weg standen? Genau, also da ist eine absolute Harmonisierung, eine Normalisierung hat da stattgefunden. Du hast es gesagt, das tut dem Thema absolut gut, das sehe ich genauso. Aber man sollte natürlich schon das Gute da drin auch sehen, zu sagen, um was geht's denn? Es geht um eine Digitalisierung, eine Transformation einer Planungs- und Baubranche. Das muss man natürlich sehen, das darf ja nicht stocken. Nur weil jetzt BIM in der inflationären Nutzungsweise, also jetzt thematisch, weg ist, heißt es ja nicht, dass dieser Digitalisierungszug weg ist. Ganz im Gegenteil. Also ich denke, jeder Planer, jedes Büro, auch jeder Handwerksbetrieb, der hier investiert in seine Abläufe, in seine Organisation, um effektiver zu werden, das ist ja absolut Gold wert. Das ist ja ganz klar. Nur muss man es nicht BIM oder anders nennen. Man nennt es einfach vielleicht Weiterentwicklung. Man nennt es Fortkommen oder nennt es Transformation. Und in die Richtung haben wir wirklich wunderbare Beiträge auch drin in der integralen Planung. Beiträge, die zum Nachdenken anregen. Natürlich auch ein bisschen so ein bisschen Chaka-Beiträge nach dem Motto, die Kollaboration bringt und Gewerke, übergreifende Teams. Gerne lest euch da mal rein. Wie schon gesagt, das Heft ist draußen. Es lohnt sich da auf jeden Fall sehr, sehr stark auch. Umfangs- und inhaltsreich. Ja, war eine Ecke Arbeit, Dietmar, das gebe ich zu. Aber umso schöner ist dann auch mal darauf anzustoßen.
Ja, ja, und ich meine, die Kooperation der Unternehmen nimmt zu, die Vernetzung nimmt zu. Und also sich genau um diese Aspekte zu kümmern, nämlich wie wird integral geplant, wie wird gewerkeübergreifend geplant, wie kooperieren Produkte und Systeme miteinander. Das bin ich immer noch der Meinung, warst du ganz schön zeitig dabei und wird nur wichtiger.
Ja, das sind wir sehr zeitig gestartet. Das war auch am Anfang nicht gerade einfach. Ich sage jetzt einfach mal in der Vermarktung
draußen
auch
zu erklären,
was ja, machen genau, wir da eigentlich. Genau, so ein bisschen missionarisch auch aufzutreten. Das ist schon Teil auch der Übung gewesen bei der integralen Planung, wenn man sich da an Messen zurückerinnert. Beispiel Light in Building. Irgendwo 2018, wo du dann schief angeguckt wirst, wenn du als, in Anführungszeichen, als Vertreter des Heizungsjournalverlags bei einer Firma auftauchst, die Ladelösungen macht. Ne? Also, da wollte ich mich einfach mal aufschlauen, was ist im Bereich der Sektorkopplung möglich, ne? E-Mobilität und so weiter. Elektrotechnische Themen einfach auch oder Automationsthemen, die wir da prägen wollen, weil integrale Bauwerke am Ende auch ein Stück, ja, ein Stück digital sind oder hochautomatisiert oder zumindest ausgestattet sind mit entsprechender MSR-Technik. Und das sind genau die Branchen, diese gewerkeübergreifenden Ansätze, der Blick über den Tellerrand, der dann beim manchen ein bisschen auf Grinsen oder auf komische Blicke stößte, weil die es nicht gewohnt waren, dass Leute so konsequent andere Themen einbeziehen. Ja, jeder ist so in seiner Schublade, in seinem Gewerk und ist da auch Spezialist, aber na, man muss halt auch irgendwo durchlässig sein,
ja, aber
um heute, es auch zu optimieren.
Ja, so, und wir haben aber in einer letzten Ausgabe erst drüber gesprochen, dass sich die Heizungsbranche zunehmend auch elektrifiziert.
Ja.
Und da auch Steuerungstechnik immer wichtiger wird. Ja, und heute verwundert das halt niemanden mehr.
Richtig.
Wenn und du
jetzt gehen wir aber noch einen Schritt weiter. Ja, Stichwort integrale Planung. Bauen, betreiben, abreißen, ne, wiederverwenden, recyceln, rezyklieren. Das sind alles Themen, die jetzt noch kommen. Also wir könnten diese Titel noch weiter treiben, weil das ist jetzt auch nochmal ein Thema. Beim Planen, beim Bauen, mitdenken, welches Material baue ich ein? Also Beispiel Heizungstechnik, dass ich vielleicht nicht nur schaue, ist es das High-End-Gerät im Bereich Wärmepumpe, hat es die besten Leistungszahlen, hat es dann am Ende die beste Arbeitszahl, spart es mir die meisten Betriebskosten. Wichtiger wird noch, wie ist es denn gebaut, mit welcher Qualität? Na, Beispiel Kältemittel, das beste Beispiel. Hole ich mir ein böses Kältemittel ins Haus oder ein natürliches. Das sind so diese Nachhaltigkeitsaspekte, die im Produkt mit drin stehen. Man könnte es auch dann baulich als die graue Energie nennen. Ne? Auch dazu, das Wort ist ja bekannt, oder dieses geflügelte Wort graue Energie, auch dazu haben wir in der aktuellen Ausgabe Integrale Planung einiges mit drin. Und das merke ich, das war vor 10 Jahren gar kein Thema. Wenn ich da bei irgendwelchen Verbänden war aus unserer Heizungsbranche und ich fragte nach, ja, ist es denn nicht wichtig, eine Material- und Produktauswahl zu treffen nach dem Footprint, nach dem CO2-Fußabdruck? Ja, da schauen dich alle an.
Mhm.
Darum ging es ja bis dato nicht. Und Dietmar, das wandelt sich jetzt aber ganz, ganz schnell. Von der EU kommend, ne, mit entsprechenden Regularien, auch was die Zertifizierungsseite, die GNB und so angeht, da ist schon ein gewisser Druck da, ordnungsrechtlich, vorgabentechnisch. Die Auftraggeber erwarten das zunehmend. Und da bin ich mir sicher, um für die nächsten 10 Jahre vielleicht mal einen Ausblick zu geben, das wird uns bis in die Sanitär-, Heizungs-, Klimatechnik, Kältetechnik beschäftigen. Also nochmal, nicht nur Effizienzthemen, also bestes Produkt, beste Performance, sondern ist das Produkt auch nachhaltig beschaffen, nachhaltig im Sinne von öko-effektiv? Kann ich es zerteilen, zerlegen? Kann ich einzelne Dinge wiederverwenden, wieder in Umlauf bringen, ne? Reuse sozusagen? Das sind die Themen, die uns, mache ich jede Wette, auch in anderen Fachzeitschriften beschäftigen werden, aber dann auch im Markt ankommen müssen. Bei der Flächenheizung sehen wir das. Ein Beispiel haben wir in unserer Ausgabe drin. Vor, ich würde sagen, 5 Jahren überhaupt kein Thema. Da wurde konventionell Fläche gemacht, Dietmar, ne? Zack, zack und reingetackert. Wir wissen alle, der Markt ist eher am Schrumpfen, aus unterschiedlichsten Gründen. Die haben wir alle ausgeführt. Jetzt geht es aufs Qualitätsniveau. Ne? Wir hatten hier auch schon Variotherm sitzen, ne? Die schon immer über die Nachhaltigkeit ihrer Produkte nachgedacht haben und jetzt eine gewisse Chance haben, einen gewissen Vorsprung im Markt haben, weil sie eben wissen, was baue ich denn da ein? Ne? Eben kein Schrott und keine Altlast. Und genau das ist es, integrale Planung in einem Satz, ne? Enkelgerechte Gebäude bauen. Das haben wir schon ganz früh gesagt. Ne? Enkelgerecht, was vererbst du denn? Ne? Eine Altlast mit
Problem.
Mit Asbest. Problem, ja. In Anführungszeichen. Asbest ist kein Thema mehr, aber so war das eben früher. Du hast einen Asbestbau oder anderes. Was für eine Qualität? was kann denn der Enkel oder die Enkelin dann mal in, ich sage jetzt mal 60, 70 Jahren mit dem Gebäude anfangen? Ist es gut beschaffen, also wertig, umnutzbar, war auch ein Stichwort vorhin, oder eben für die Abrissbirne geeignet? Und darüber machen wir uns Gedanken in der integralen Planung, wohl auch mal auf dem theoretischen Niveau. Die Kritik gibt es natürlich auch bei aller Lobhudelei oder bei aller Liebe zum Thema. Die Kritik war immer da, oh, das ist arg theoretisch und so weiter. Mag sein, aber ich bin der Meinung, auch solche theoretischen Ansätze, ein bisschen nachdenken, auch ein bisschen missionieren, das darf schon mal sein.
Absolut. Mhm. Denken hilft. Ist aber manchmal auch gefährlich.
Lesen gefährdet die Dummheit.
Ja, auch das.
Es ist auch eine Ehre, natürlich gewisse Nachahmer zu finden. Das möchte ich auch nicht vergessen an der Stelle. Da gibt auch Titel, die dann uns nachfolgten in der BIM-Welle, muss man dazu sagen. Aber auch im rund um das ganzheitliche Gebäude, die ganzheitliche Technik vor allem. Und das ist natürlich auch ein Erfolg der Branche. Die technische Gebäudeausrüstung ist eben zunehmend wichtig. Alle Welt, denke ich, nicht alle Welt, aber viele wissen, dass das Optimieren in Effizienz nur möglich ist durch entsprechende Technik. Und da brauche ich auch wieder Daten, Dietmar. Das ist dann alles wieder datengetrieben. Mhm. Ich kann nur das optimieren, was ich sehe, was ich erkenne, was ich ableiten kann als Einsparung. Deswegen auch da ist ein Datenmodell absolut wichtig. Da ist der BIM-Ansatz wieder gefragt. Aber eben nicht zum Selbstzweck, sondern mit konkreter Aufgabe. Warum investiere ich in Automation? Weil ich eben dann weiß, was läuft, was ich tun kann, was ich in den Räumen eben noch optimieren kann. Oder an der Kälteanlage oder an der Lüftungsanlage. Also ohne Daten geht es da auch nicht. Vor allem sollte in der Branche aber ankommen, dass es eben nur gemeinsam geht. Das ist der Punkt in der gewerkeübergreifenden Arbeitsweise, dass ich eben spreche miteinander. Nur dann habe ich eine optimale Möglichkeit auch in der Installation. Und nur dann kann ich auch Bauprojekte pünktlich abliefern. Wenn ich gegeneinander arbeite, sanitär gegen Heizung oder Elektro gegen Heizung oder Fenster- und Fassadenbauer gegen seinen Architekten, wird es halt schwierig. Das funktioniert auch nicht mehr. Das ist auch irgendwo total überholt, weil ich denke, jeder der Branchenakteure hat Interesse daran, auch effektiv zu arbeiten und schnell ans Ziel zu kommen. Und da ist integral und kollaborativ, kooperativ arbeiten einfach das Mantra, der Lösungsschlüssel dafür.
Einfach mehr miteinander reden.
Ja, so wie wir das immer tun. Bei unserem Podcast
zum Beispiel.
Ist doch auch klar. Das ist auch irgendwo eine Art der Völkerverständigung. Genau, also ein bunter Strauß an Themen. Die große rote Faden ist einfach das Thema ökologisch konsequent, kann man es auch nennen. Nachhaltig bauen, schauen auf den Lebenszyklus, was baue ich ein, ja, welche Qualitäten, und wir haben tolle Beispiele auch fürs modulare Bauen, würde ich auch nicht vergessen an der Stelle, fürs serielle Bauen, Fassadenteile, die da mit dem Kran hereinschweben, nach Energiesprungprinzip, geniale Sachen, die vor 10 Jahren nur elitären Kreisen vorbehalten waren. Und da gab es dann Forschungsinstitute und Forschungsvorhaben und Leuchtturmprojekte. Und all diese Dinge, serielles Bauen und Sanieren vor allem, die sind in der Praxis angekommen. Komplett. Da gibt es etliche gute Beispiele in der aktuellen Ausgabe. Natürlich auch mit Wahnsinns-Software-Entwicklung dahinter. Also gerade das Thema Drohnenvermessung. Und dann eben schöne Visualisierungen. Es ist schon mit Laser, 3D-Punktwolken, mega coole Sachen. Mhm. Aber eben nicht nur nach dem Motto, schaut mal,
wir können's,
was wir da machen,
können.
Terabyte Daten.
Ja.
Nein, sondern ich messe etwas auf, um zu wissen, was ich saniere später, um Daten zu haben, um Maße zu haben, in hoher Qualität. Also wir reden da von Millimetern mittlerweile. Das ist wirklich gigantisch, ja. KI möchte ich jetzt auch nicht überstrapazieren, das ist die Floskel. Auch die spielt eine Rolle, bei Bemaßungen oder bei Flächenberechnungen oder AFA-Geschichten, Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung, also alle möglichen Stichwörter, aber alles irgendwo mit ganz, ganz praktischem Bezug und auch Spitzenobjekte, einfach Traumobjekte auch irgendwo, die wir da darstellen. Das darf ja auch mal schön aussehen, das Ganze. Wir wollen ja nicht nur durch die Welt gehen und sagen, ja, wir haben eine super Technik und kosten Heidengeld. Ein Gebäude muss natürlich auch ansehnlich sein. Also darum geht es natürlich auch, diese beste Symbiose aus einer Optik und aus einer Funktion. Ja. Das ist auch so eine Leitlinie unserer integralen Planung. Ja, das macht einfach eine Laune, so ein Heft auch entstehen zu lassen und dann auch fertig zu haben, ist wirklich auch ein Stück integrale Arbeit. Und ich danke an der Stelle allen Autorinnen und Autoren auch mal ganz herzlich.
Ja, mach das. Nein, mach das, weil ich sag gleich was.
Wir haben ein paar wirklich renommierte Planer, Architekten da, die ja dazu Stift und Papier gegriffen haben, wollte ich jetzt sagen, die da beigetragen haben, Energieberaterinnen und Berater, die auch eben für die Kollaboration mal eine Lanze brechen. Finde ich nicht selbstverständlich, dass man das tut. Und das ist aber genau unser Thema schon immer gewesen, aus der Praxis für die Praxis zu schreiben, wirklich im besten Sinne eben eine Fachliteratur hier den Leuten an die Hand zu geben. Jo, wie gesagt, schaut es euch an. 112 Seiten starke Ausgabe. Mehr sage ich jetzt nicht, sonst werde ich wieder ausgelacht.
Ich möchte einfach nur sagen, dass es eine Freude ist zu sehen, wie du für das Thema brennst und für die Fachzeitschrift und die Inhalte brennst. Wenn man es nur hört, muss man einfach glauben, dass es einfach ganz fantastisch ist und spannend ist, weil, ja, wie gesagt, dir zuzuhören ist einfach ein großes Fest.
Ja, ist. Da kannst du ruhig reingucken, Dietmar.
Ich gucke da auch mal rein.
Ist ja noch relativ frisch, ja, die ganze Sache. Druckfrisch sozusagen. Aber auch ne, so ganz konkret, auch beispielsweise aus der Heizungstechnik heraus, auch da modular gebaut, ne, Energiezentralen. Denk an Alois Müller, was er uns da gezeigt hat. Genau diese Energy Units als Beispiel, oder Power Cubes, Project Cubes, wie sie alle heißen. Mega. Ja, da haben wir jetzt mindestens drei oder vier Beispiele im Heft, wie das in einem Industriebetrieb geht. Hier mit mehreren Wärmepumpen in Kaskade geschaltet, eine Heizungstechnik auf Vordermann zu bringen oder im Wohnbau hier in Stuttgart ein Projekt der SWSG. Genau das sind die Lösungen. Ne? Das sieht nicht nur nett aus im Vorgarten, sondern funktioniert auch noch und ist schnell und zügig. Geht aber nur, wenn es eben ja auch gewünscht ist. Ne? Wenn es da stehen darf, wenn es die Genehmigung hat aus Brandschutzgründen und Ähnliches. Auch da merkt man wieder, wie nur integral und gemeinschaftlich was geht. Wenn man dekarbonisieren will, wenn man schnell und effektiv bauen will, auch zu gewissen Kosten, ne? Dann sind das alles Möglichkeiten. Aber es braucht halt so eine gewisse Abstimmung. Und da verweise ich auch echt nochmal auf unseren Podcast mit Alois Müller. Passt da.
Aus dem Januar.
Aus dem Januar, genau. Das war quasi Februar war es.
Wir erleben so viel.
Genau, wir haben im Februar den Podcast gebracht mit Alois Müller, mit Andreas Müller und Markus Schramm. Die sind da absolut für mich Legenden an der Stelle. Die betreiben das komplett durch die Bank. Und da passt gut zum Thema. Wir haben es jetzt in der integralen Planung nicht ausgewertet. Hätten wir eigentlich tun können, wenn ich es gerade noch mal recht überlege. Ups. Ja, schade. Das ist jetzt zu spät.
Ja,
beim nächsten Mal.
Beim nächsten Mal. Ja,
aber für mich sind das eben auch die Blaupausen, wenn du sagst, mit Freude am Thema. Die gehen da mit Freude ran und machen natürlich auch damit auch ein gewisses Geschäft. Das ist klar. Das ist deren Leib- und Magenthema. Aber dass es funktioniert, ist nachgewiesen. Ne? Ist also nicht irgendwie Theorie. Und der Vorwurf ist eben deswegen nicht richtig. Das ist alles machbar. Man muss sich eben entwickeln. Ja? Das ist dieses besagte Transformieren. Wenn ich natürlich auf der Welle reite, na, du kennst den Spruch, haben wir immer schon so gemacht, wird es halt schwierig irgendwann. Ja. Mag alles sein, dass es so Leute gibt, aber für die arbeiten wir nicht. Für die publizieren wir auch nicht. Wir sind der Meinung, die Leute, die ein offenes Ohr da haben und ein offenes Auge, die kommen da gut weiter und haben damit mit dieser integralen Planung auch ein absolutes Nachschlagewerk. Und nochmal, man kann sich da auch einfach mal inspirieren lassen, abholen lassen. Und dann ist das ein Fest für alle.
Und wenn man mit deiner Begeisterung dann sagt, Freunde, wir machen das jetzt hier mal integral und wir reden alle miteinander und wir stimmen uns alle ab, damit das hier ein gutes Projekt wird.
Richtig. Ja.
Wenn wir das mit deiner Begeisterung machen, dann wird das auch klappen.
Genau. Oder, das haben wir auch, das als vielleicht letzter inhaltlicher Punkt, um die Aufzählung jetzt nicht zu überreizen. Wir haben auch mal einen Rechtsartikel drin, so richtig schwere Kost mit vielen Paragraphen, mit unaussprechlichen Gesetzen von Professor Köhnen, seines Zeichens Baurechtsanwalt, wirklich eine Koryphäe, der eben mit einer ganz krassen These unterwegs ist, nach dem Motto, wenn ich einen Partner habe, im Handwerk zum Beispiel, der in die Insolvenz gerät, ne? In den Konkurs gerät, was ist denn dann? Und das kann passieren in der heutigen Zeit. Na, wir wissen alle, um was es geht in wirtschaftlich angespannten Zeiten. Also hat er gesagt, ja, wir müssen, wenn wir integral arbeiten, im Grunde solche Fälle mitdenken. Aber nicht nach dem Motto, mit Blutarmut na, rauskicken, sondern offen damit umgehen. Vielleicht auch mal dem Angeschlagenen oder dem Insolvenz angedrohten Unternehmen eine Chance geben, das Projekt noch abzuwickeln. Also es sind ganz schöne, auch wirklich feingeistige Themen drin, die man so gar nicht auf der Agenda hatte. Ich war echt geflasht, als ich es las, was es für eine Brisanz auch gibt wohl. Mhm. Er hat auch dann VUB, die Vergabe- und Vertriebsordnung für Bauleistungen, ein bisschen durch den Wolf genommen. Also das sind schon auch richtig kernige Themen, die aber jeden betreffen, der im Baukontext unterwegs ist. Das muss man sich einfach mal durchlesen, auch wenn es am Anfang ein bisschen schwer daherkommt. Da ist was dran. Und diese Idee, auch solche Problemfälle, Dietmar, in der integralen Planung bei einem kooperativen Projekt mitzudenken, finde ich Weltklasse, muss ich schon sagen. Na, auch
ja, die Kunst ist ja immer an der Stelle, wo es nicht nach Vorgabe läuft. Genau. Da wird es doch dann interessant.
Richtig.
Und ich meine, Ausfall eines der Beteiligten ist ja nun mal einer der Worst Case, die dir in so einem Prozess passieren kann.
Richtig. Oder was ist, wenn dir im Betrieb, beim kleinen Planungsbüro, dein BIM-Profi, BIM-Manager wegbricht? Ne? Das ist ja genau das, was wir auch im Heft haben. Was ist denn dann, wenn so eine Koryphäe weg ist? Also, wie du schön sagtest, ne? Was ist, wenn so ein Worst-Case-Szenario oder andersrum?
Ja, das einfach parallel mitdenken, dass du einmal das in Idealform denkst, aber dann auch sagst, okay, aber was, ne, was, wie reagieren wir, wenn, und zwar im Vorfeld,
genau.
Wie reagieren wir, wenn einer von uns rausfällt aus dem Team oder, ja, wie so wird dann der Staffelstab übergeben?
Wie
oder
wir das hatten schon auf der ISH oder im Zwiegespräch, ne? Schönwetterkapitäne gibt es viele. Was ist denn, wenn? Wirklich mal schweres Wetter oder wenn was droht, wenn irgendwas passiert ist. Dann entscheiden auch Strukturen, ne? Und Organisationen und Abgestimmtheit und Klarheit über den Erfolg eines Projektes. Und das, meine ich, hat Beispiel hier der Professor Köhnen angeregt. Bei mir auch im Hinterköpfchen hatte ich so noch nicht drüber nachgedacht und deswegen lesen gefährdet die Dummheit. Ich sag's nochmal.
Hatten wir eigentlich heute noch ein anderes Thema?
Nein.
Als was?
Als integrale
Planung?
Nee, du hast das Thema angestoßen.
Vielleicht habe ich auch das falsche Thema angestoßen. Hätten wir lieber über unsere Bauministerin reden sollen?
Ja, die neue Bauministerin.
Das machen wir beim nächsten Mal.
Ja, das ist ja gut, das ist natürlich klar, warum du darüber reden willst, wenn die aus Trier kommt. Ne? Ist klar. Aber ja, Stichwort Bau, Gebäudetyp E. Wir hatten das Thema letztes Jahr, wir würden gerne nochmal drüber reden.
Absolut.
Wir können aber nur dann drüber reden, wenn das Thema weitergekommen ist, was es ja nicht ist.
Ja.
Also E wie einfach bauen, was auch artverwandt ist natürlich mit der integralen Planung. Ich würde halt E mit effektiv übersetzen, wir hatten drüber gesprochen. Das ist integrale Planung im Grunde, at its best. Wir können aber noch nichts sagen, weil das Ei nicht gelegt ist. Ich meine, das ist
Ja, und dann sollten wir uns auch einen Architekten mit an den Tisch holen.
Ja, das kriegen wir hin. Das hatten wir ja schon mehrfach angedroht, ja, dass es passiert. Aber ich glaube, da warten wir mal, bis Verena Huberts, ne, da ein Ei legt. Ist blöd, aber okay.
Ja, so ist es halt.
So ist es.
Wollen wir uns verabschieden?
Ja. Passt. Ja. Jetzt würde ich sagen, stoßen wir wirklich an, ne, mit dem Glas Sekt gleich.
Machen wir. Und dann verlassen wir wieder diese heiligen Hallen hier. Genau. Ich fahre nach Trier.
Ich fahre ins Geschäft zurück.
Ja. Und wir lassen euch Fragen zurück hier. Nein.
Nein. Ich glaube, blieb kein Auge trocken. Also wer jetzt die integrale Planung nicht liest, dem ist nicht mehr zu helfen.
Ich denke, das kam rüber, du. Also, dann war das doch hier frei von Grubstrick, der Heizungsjournal-Podcast.
Nein, der integrale Planungspodcast.
Der integrale Planungspodcast, ich denke es auch. Mit Jörg Kamperling und ich war auch ab und an mal kurz dabei. Ja, Episode 27, Idee und Realisation, Black Works, Dietmar Black. Ausführung Jörg Kamperling im Auftrag des Heizungsjournal-Verlags. Und ja, Postproduktion. Stefan Winter in Berlin. Grüße, genau, an Media Winter. Musik, Chill Carrier, The Dark Side. Warum auch immer.
Weil es passt.
Bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Ciao.